Bildungsstock Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting.
Hallo, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Bildungsstock Akademie in Dresden. Heute abschließend zum Thema Work and Travel nochmal 20 Fragen, die so am meisten gestellt werden. Eingeladen habe ich mir die wunderbare, gut aussehende Mathilda, unsere Weltenbummlerin, die schon vieles in ihren jungen Jahren erlebt hat, für uns so wertvoll ist, weil sie das Highschool-Jahr gemacht hat, genauso wie das Auslandsjahr nach dem Abitur. Liebe Mathilda, wer dich noch nicht kennt, durch Funk und Fernsehen beziehungsweise Video und Podcast, sag doch mal in 3 Sätzen was zu deiner Vita.
Ja, hallo erstmal. Ich freue mich sehr, hier zu sein, wie immer. Horst hat mich ja schon vorgestellt. Ja, ich bin Mathilda. Ich studiere gerade in Dresden internationale Beziehungen und ich glaube, alles, was ich vorher gemacht hat sich irgendwie so entwickelt, also alles hat dazu beigetragen, dass ich heute hier bin, wo ich bin. Und ich bin sehr glücklich mit mir selbst und mit meinem Leben. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass das Ausland und Auslandserfahrungen einen riesigen Beitrag dazu leisten. Deswegen mache ich sehr gerne diese Videos und die Podcasts, weil ich hoffe, dass ganz viele andere Menschen dabei ihre Ängste verlieren und Lust bekommen, auch ins Ausland zu gehen. Genau.
Mathilda, was du jetzt in Kurzform rübergebracht hast, ist genau das, was uns seit Jahren antreibt. Wir sehen ja, wie alle wieder zurückkommen, jetzt auch wieder unsere Highschool-Schüler. Kurz vorm Studium werden die Work-and-Traveler zurückkommen, beziehungsweise die Kombination gemacht haben. Also das ist schon, ja, ich habe den besten Job der Welt. Fangen wir mal mit den Fragen an. Mal für völlig Unbedarfte, was ist Work-and-Travel?
Work-and-Travel ist die beste Art zu reisen, weil man finanziell unabhängig von allen anderen Menschen ist. Man braucht nur sich selbst, um zu reisen. Man ist in einem Land oder auch in mehreren Ländern, wie man das möchte, und reist so lange, bis man merkt, dass man jetzt wieder ein bisschen Geld verdienen muss. Und dann ist es meiner Erfahrung nach ziemlich einfach, sich einfach einen Job zu besorgen. Dann arbeitet man ein paar Wochen oder Monate, wie man das möchte, in ganz verschiedenen Jobs, probiert sich aus. Und dann, wenn man bereit ist, weiterzureisen, geht es einfach weiter. Und deswegen ist es so eine großartige, unabhängige Art, neue Regionen der Welt zu entdecken.
Ich würde noch ergänzen, obwohl das, liebe Zuhörer, wenn Sie Eltern sind, das nicht gerade gern hören, würdest du mir bestätigen, dass das Work and Travel das ideale Programm ist für die Abnabelung vom Hotel Mama?
Auf jeden Fall. Um auf dem Weg selbstständig und unabhängig zu werden, ist das wirklich, ja, ideal.
Kann man so sagen. In welchen Ländern kann man Work and Travel machen? Das würde ich jetzt mal ganz kurz beantworten. Australien, Neuseeland und Kanada sind die beliebtesten, die wir auch empfehlen, da sich dort genau die Jugend trifft, dass man weltweite Netzwerke aufbauen kann. Weitere Länder sind USA, aber nur für Studierende. Argentinien, Chile, Uruguay, das sind die 3 Länder in Südamerika, Israel. Und dann haben wir noch Asien, Japan, Taiwan, Südkorea, Singapur und Hongkong. Dazu kommen die 27 europäischen Länder, also die in der EU vereint sind. Dort kann man mit seinem Personalausweis, wenn man 18 Jahre ist, durch alle Länder ziehen. Da gibt es ja Arbeitnehmerfreizügigkeit, kann jeden Job annehmen und sich dort auch dafür bezahlen lassen. Spielt bei unseren jungen Leuten auch nicht die große Rolle. Erst in den letzten Monaten, warum, wieso, weshalb, alles in unseren Beratungen. Welche Voraussetzungen muss ich für Work and Travel erfüllen? Ich muss mindestens 18 sein, um mein Work and Holiday Visum zu beantragen. Also Stichtag ist immer der Geburtstag. Ich kann nicht vorher das beantragen, sondern 18. Was würdest du sagen, Mathilda? Welche Voraussetzungen muss man erfüllen? Sollte man in Bodybuilding Kreuz haben, um den schweren Rucksack zu tragen? Was sollte man mitbringen?
Naja, im besten Fall ist der Rucksack am Anfang noch sehr leer und man wächst dann langsam über das Jahr mit dem Rucksack zusammen und am Ende hat man das Kreuz, das man braucht. Also, Nee, ich würde sagen, einfach generell Offenheit mitzubringen ist wichtig. Also ich meine, es geht ja darum, dass ihr eine neue Kultur, eine neue Weltregion entdeckt und dafür muss man natürlich erstmal ein bisschen sich selber zeigen und ein bisschen auf Menschen vielleicht auch zugehen. Und deswegen ist es wichtig, dass man einfach dieses Interesse, die Neugier mitbringt für eine neue Kultur. Und dann wird man merken, dass die Kultur einem all das einfach wieder zurückgibt und super viel Interesse einem gegenüber entgegenkommt. Genau, also das ist wichtig. Wichtig ist auch, man muss die Sprache nicht perfekt sprechen. Man muss einfach nur bereit sein, sich zu trauen, würde ich sagen, und Neues zu entdecken. Genau.
Vielleicht ergänzend noch eins zu Mathildas Ausführungen. Wir empfehlen immer eins, vorher nochmal zum Arzt zu gehen, sich durchchecken zu lassen, weil man sollte psychisch und physisch in der Lage sein, dieses Jahr durchzustehen, hätte ich fast gesagt. Aber da man alles mit Spaß macht, ist das kein Durchstehen, sondern eine Erfüllung, eine Bereicherung. Aber ganz einfach nochmal zum Arzt gehen. Auch was Impfung betrifft und so weiter. Ja, in den Work-and-Travel-Ländern braucht man keine Zusatzimpfungen, aber dass man nochmal einen Impfstatus überprüfen lässt. Also das würde ich schon empfehlen, kleine Reiseapotheke, das kriegt ihr alles gesagt. Dazu sagen wir dann auch, was in unseren Beratungen, beziehungsweise ihr bekommt einen Fachberater an die Seite, der euch betreut und mit euch alles durchspricht. Wie beantrage ich ein Working-Holiday-Visum? Dazu haben wir auch schon viele Aussagen gemacht. Wer es mit uns macht, mit unserer Organisation, bekommt eine Blaupause, setzt an entsprechender Stelle die Häkchen oder schreibt rein, was gewünscht ist. Mathilda, du warst ja Neuseeland, Australien, danach Bali, aber Bali war ja kein Work and Travel. Kurz mal dazu, wie hast du es beantragt und in welcher Zeit hast du es bekommen?
Das erste für Neuseeland habe ich, glaube ich, vielleicht im Juni oder im Juli beantragt. Das fand ich schon ein bisschen spät. Da war ich da ein bisschen gestresst. Das war während dem Abi. Das hätte ich vielleicht ein bisschen früher machen können. Das zweite dann aber, also als ich eben, ich war ja 7 Monate, 8 Monate in Neuseeland und dann habe ich gesagt, boah, okay, ich will noch mal ein anderes Land sehen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich beantrage jetzt einfach mal ein Visum für Australien und schaue, ob ich es kriege. Und dann kann ich ja weiter. Innerhalb von einem Tag. Ich habe vielleicht 2 Stunden da gesessen, die ganzen Informationen eingegeben. Innerhalb von einem Tag hatte ich dieses Visum und es konnte ins nächste Land gehen. Das war wirklich unglaublich. Also das ist dann wirklich, ist das wirklich das kleinste Hindernis.
Auch zwei Anmerkungen. Australien, Neuseeland, total easy, was das Work-and-Holiday-Visum betrifft, die Beantragung. Man braucht auch keinerlei Auflagen erfüllen. Kanada ist komplizierter. Da werden auch 4.500 Visa pro Jahr verlost. Dazu gibt es Informationen in unseren Beratungen. Und vielleicht ein Hinweis, weil Mathilda sagte, ich dachte, ich bin schon etwas spät dran. Man kann dieses Work-and-Holiday-Visum gerade für Australien, Neuseeland natürlich last minute beantragen, weil wenn man sagt, nächste Woche fliege ich nach Australien, tue ich 3 Tage vorher mein Work-and-Holiday-Visum beantragen und dann fliege ich nach Australien oder Neuseeland. Was man auf alle Fälle beachten sollte, ist, dass natürlich dann entsprechend die Flugpreise explodieren, weil das kennen die meisten vom Urlaub. Ich kenne es auch von England. Immer wenn ich von meinem Sohn zurückkomme, buchen wir den nächsten Flug, weil ansonsten die Flüge doch sehr euer Sinn. Wie lange dauert ein Work-and-Travel-Aufenthalt? Man bekommt ein Visum, kann offiziell ein Jahr bleiben, man kann es dann nochmal verlängern. Warum, liebe Mathilda, hast du nicht dieses ganze Jahr in Neuseeland gemacht und nicht dieses ganze Jahr in Australien, sondern nur verkürzte Zeiten? Aber das hatte ja alles seinen Sinn.
Richtig. Also ja, grundsätzlich gibt es viele Menschen, die nutzen das komplett aus und sind da wirklich 2 Jahre voll in einem Land. Das finde ich auch sehr beneidenswert. Ich hätte auch irgendwie Lust gehabt, länger zu bleiben, aber ich glaube, ich habe irgendwie so ein bisschen das Bedürfnis gehabt, dann irgendwo auch weiterzumachen und ich hatte auch Lust zu studieren. Also irgendwie hat es mich dann doch wieder so Richtung zu Hause getrieben nach einer Weile, aber das Jahr war wirklich perfekt für mich. Und oft kriege ich die Frage von Leuten, ja, muss ich denn ein ganzes Jahr machen? Nein, müsst ihr natürlich nicht. Also ihr könnt auch ein paar Monate machen, wenn es euch nicht gefällt, dann fahrt ihr nach Hause oder ihr geht ins nächste Land. Und bei mir war es halt nach diesen 7, 8 Monaten so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt durch ganz Neuseeland gereist. Ich habe alles erlebt, also nicht alles, aber so viel erlebt und ich glaube, ich brauche nochmal eine neue Herausforderung. Und deswegen war es mir halt wichtig, nochmal nach Australien weiterzukommen. Und ja. Genau, deswegen habe ich dann in Australien weitergemacht. Ja.
Das eine, das ist das Schöne an dem Work-and-Travel-Visum, dass es total flexibel ist. Also wenn ihr nach 3 Tagen merkt, Hotel Mama ist das, was ich mir fürs Leben vorstelle, dann fliegt nach Hause. Ich garantiere euch, ihr werdet euer ganzes Leben immer ein paar Probleme haben, weil ihr die Selbstständigkeit nicht schafft. Also da ist es sehr flexibel. Man kann, solange das Visum gilt, das Jahr, also wie gesagt, das erste offizielle Jahr, man kann nach Deutschland zurückfliegen, man kann andere Länder besuchen, man kann wieder einreisen, man kann wieder arbeiten, man kann wieder ausreisen, wieder einreisen. Also komplett flexibel. Das Zweite, was ihr euch allerdings überlegen solltet, bei Mathilda war es perfekt, weil ich auch immer rate bei Abiturienten, wenn die ein Auslandsjahr machen, kommt nach 1 Jahr zurück, wenn ihr studieren wollt, weil du machst dann nächstes Jahr dein Auslandsstudium oder dein Auslandssemester. Ihr, der ja dann das Erasmus-Plus-Programm habt, da wird dann Erasmus-Studium innerhalb Europas gemacht, was nochmal, auch nochmal ein völlig anderes Kennenlernen ist von jungen Menschen, von Ländern, Kulturen. Also ist man wieder im Ausland. Aber wenn man das so wie auch Mathilda macht, müsst ihr auch eins immer bedenken, Mathilda, Australien, Neuseeland, die Visas sind jetzt weg. Weil man bekommt für die Länder, wo man Work and Travel machen kann, bekommt man nur einmal im Leben mit Altersbegrenzung dieses Visum. Australien, Neuseeland mit bis vollendeten 31. Lebensjahr, also einen Tag vorm 31. kann ich es beantragen. Kanada 35, also bis vollendeten 35., einen Tag vorm 36. beantragen. Wir haben jetzt einige, die jetzt sagen, okay, Australien oder Neuseeland sind bei uns sehr beliebt. Kanada vielleicht nach dem Bachelor, je nachdem. Wir heben uns noch eins auf oder zwei, je nachdem. Schauen wir mal, wie das Leben mit uns spielt. Also das vielleicht noch die Hinweise zu den Visas und zu der Aufenthaltsdauer. Also das könnt ihr alles individuell entscheiden. Mathilda, sag vielleicht mal ganz kurz was, wenn man jetzt das Jahr verlängern möchte. Du hattest ja schon mal in einem Podcast gesagt, dann arbeitet man 88 Tage an der Stelle und kriegt das für ein Jahr verlängert. Vielleicht ganz kurz mal was dazu.
Genau, also das ist ein australisches Konzept ursprünglich, glaube ich. Man kann halt, wenn man merkt, boah, das ist genau das, was ich gerade möchte. Ich möchte noch weiter rumreisen und Australien ist ja so ein großartiges, vielfältiges Land, dass man es niemals in einem Jahr schaffen würde, sich alles anzuschauen. Deswegen gibt es viele Leute, die dann sagen, okay, ich hänge noch ein Jahr dran und die Bedingung dafür ist, 88 Tage in einer ländlichen Gegend zu verbringen. Und meistens meinen die damit auch irgendwelche ländlichen Arbeiten zu machen. Also ich hatte Leute, die haben dann halt einfach irgendwelche Früchte gepflückt oder irgendwo auf einem Bauernhof mitgeholfen. Aber ich hatte zum Beispiel auch eine Freundin, die hat dann einen Monat lang in einem Dönerladen in der ländlichen Gegend gearbeitet, weil in der ländlichen Gegend war es trotzdem, aber hatte halt wenig mit Landarbeit zu tun. Genau, und dann konnte sie einfach noch ein Jahr länger dranhängen. Und das ist ziemlich großartig. Und man verdient ja trotzdem Geld. Also es ist ja immer noch eine ganz normale Arbeit. Ja, genau.
Wie viel Geld sollte ich für Work and Travel einplanen? Grundsätzlich eins. Wir haben ja gesagt, die beliebtesten Länder, die wir auch empfehlen, Australien, Neuseeland, Kanada, muss man bei Einreisen eine finanzielle Reserve nachweisen. Auf seinem deutschen Konto Australien 3.200 Euro, Neuseeland 2.500 Euro, Kanada 1.600 Euro. Also in etwa. Ansonsten verdient man sich sein Geld, was man fürs Leben braucht, durch Arbeit. Mit wie viel Geld bist du nach Neuseeland geflogen? Das war ja dein erstes Land.
Ich erinnere mich schon gar nicht mehr so genau. Ich würde sagen, ungefähr 2000 Euro hatte ich dann halt zum einen von meinen Großeltern bekommen, zum anderen von meinen Eltern ausgelegt bekommen. Das kann man ja auch alles wieder zurückzahlen. Das ist halt erstmal nur eine Sicherheit, die man haben sollte, dass man sich das Rückflugticket notfalls finanzieren kann. Ich habe auch vorher gearbeitet, das kann ich jedem empfehlen. Also einfach ein paar Monate vorher mal ein bisschen arbeiten, weil gerade wenn man dann überlegt, sich vielleicht auch ein Auto zu kaufen. Also wenn man das möchte, dann ist es auf jeden Fall von Vorteil, wenn man ein bisschen Geldreserve hat. Ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte innerhalb der ersten Woche meinen ersten Job. Also ich musste niemals von dieser Rücklage irgendwie leben. Man kann sich ab dem ersten Job seinen Lebensunterhalt auch selber einfach finanzieren.
Vielleicht noch eins zu der finanziellen Reserve, weil du sagtest von meinen Eltern, Großeltern, diese finanzielle Rücklage, die man vorweisen muss auf seinem deutschen Konto, die kann man nach 3, 4 Monaten zurücküberweisen. Unsere, ja, Abiturienten haben ja in der Regel nicht so viel Geld, dass die Eltern, Großeltern das auslegen, beziehungsweise dann auch sagen, kannst du dir eventuell behalten und dann, wie gesagt, empfehlen wir auch immer, bei uns geht es ja immer mit so einer betreuten Woche los. Ich sage immer betreute Woche, das ist eine Adventure-Woche. Und nach der Woche sofort rausgehen, arbeiten und dann funktioniert das sehr gut, weil man kann gut verdienen, weil man braucht doch relativ wenig, man minimiert sich. Du hast ja mal erzählt, Mathilda, was waren so deine Luxusausgaben? Bisschen was gegönnt hast du dir ja. So spartanisch sollte es ja auch nicht sein, wenn man schon am Ende der Welt ist.
Ja, ich habe dann immer so, also ich habe tendenziell immer mehr gespart. Ja, ich habe irgendwie jetzt auch nicht irgendwie groß in Restaurants gegessen oder so. Es war ja gar nicht nötig. Man war halt auf dem Campingplatz mit anderen Menschen, so hat dort gekocht und zusammengesessen. So, aber es gab schon Momente, wo ich mir dachte, das kann ich jetzt wirklich nur erleben, wenn ich bereit bin, gerade ein bisschen Geld auszugeben. Und es hat sich halt immer gelohnt. Also zum Beispiel habe ich mir einen Fallschirmsprung finanziert, gegönnt, über einem Gletscher und über dem Meer direkt nebeneinander. Und das war eine unfassbare Erlebnis, also es war ein unfassbares Erlebnis. Es war total toll. Dann habe ich auch einen Tauchkurs gemacht, später dann in Indonesien. Und solche Sachen, das kann man ja niemals einfach so erleben. Da ist man dann auch bereit, Geld für in die Hand zu nehmen, und das lohnt sich auf jeden Fall.
Ah, das ist schon wunderbar. Habe ich mir gerade vorgestellt. Sehr schön. So, welche Jobs kann ich bei während des Work and Travels machen? Grundsätzlich, die meisten, die Work and Travel bei uns machen, sind ja Abiturienten. Abiturienten denken immer, zumindest war das bei uns früher, dass wir die absoluten Überflieger sind. Wir wissen alles, wir können alles. Geht aber mal davon aus, ihr habt null Ahnung, was jetzt Berufserfahrung betrifft und ihr macht typische Aushilfsjobs. Darum geht es auch beim Work and Travel. Da ist mal der akademische Fokus nicht vorhanden. Man macht alles mit Spaß und lernt dort doppelt und dreifach. Und die Aushilfsjobs, das sind eben, ja, wie man sich das in Deutschland vorstellt, waren ja auch in Australien, Neuseeland, 3 Jahre knallharter Lockdown. Viele sind aus ihren Serviceberufen raus. Überall werden Leute händeringend gesucht. Und gerade Hotel, Gastronomie, Farmarbeit, Obstplantagen bekommt man in der Regel die Übernachtung mit, kriegt man etwas weniger Lohn. Und dann, ja, Eventbranche, Farmarbeit, im Supermarkt arbeiten, Postbote, was weiß ich, was es alles für Jobs gibt. Also ähnlich wie in Deutschland. Und wenn es dort eben keine Übernachtung gibt, dann fragt man Arbeitgeber nach der Gehaltsverhandlung, wo man günstig übernachten kann. Und das ist dann alles sehr einfach. Mathilda, du machst das jetzt mal authentischer. Wie war es bei dir? Welche Jobs hast du gemacht? Hast du gnadenlos verhandelt, immer Höchstlöhne erzielt? War die Gewerkschaft dabei? Das fragen ja auch manche. Wie ist es mit dem Arbeitsvertrag? Bei dir waren es ja mehr Shake-Hand-Verträge, oder?
Ja, also ich glaube, gerade mit dem Verhandeln, das habe ich erst über die Zeit so ein bisschen dazugelernt. Da habe ich am Anfang wirklich alles genommen, weil ich ja nicht wusste, wie sehr die uns eigentlich brauchen. Also wirklich, wenn die euch auch das Gefühl geben, ihr seid nur Aushilfsarbeiterin, so, es stimmt zwar, aber die sind von euch abhängig, die brauchen Menschen wie uns. Deswegen kann man sich da ein bisschen mehr trauen. Das hat bei mir auch ein bisschen gedauert. Und am Anfang habe ich halt ganz viel in der Gastronomie gearbeitet, also in Cafés und so weiter. Meistens habe ich so ein bisschen über Mindestlohn verdient. Und dann habe ich zwischendurch auch zum Beispiel mal Blaubeeren gepflückt. Ich habe auch mal in einem Hostel gearbeitet. Und dann aber zum Beispiel am Ende, mein vorletzter Job war halt in einem richtigen High-End, super edlen Restaurant am Hafen. Und da hat man natürlich viel besser verdient. Und da hätte ich mich, glaube ich, am Anfang gar nicht getraut, dort überhaupt anzufragen. Aber am Ende dachte man sich so, boah, hat doch bis jetzt auch immer gut geklappt. Ich traue mich das jetzt. Und es hat sich offensichtlich gelohnt.
Ja, und deshalb ist dieses Work and Travel ja auch so wichtig. Gucke mal, Mathilda, wenn du dieses Work and Travel gemacht hättest, irgendwann sitzt du mal vor dem Arbeitgeber und der sagt dann, na, was haben Sie sich denn vorgestellt? Was möchten Sie denn bei uns verdienen? Dann denkst du an dein Luxusrestaurant und denkst an einen schönen Aufschlag und dann müsste es hinkommen. So ungefähr ist es ja. Brauche ich eine spezielle Versicherung? Ganz kurz, haben wir ein Podcast bei uns auf der Website bitte mal anhören. Ihr seid prinzipiell bei uns privat krankenversichert. Wir arbeiten dort beziehungsweise unser Partner mit Hanse Merkur zusammen. Ihr seid sehr gut versichert. Ihr bekommt vor Abflug 2 Apps, die ladet ihr auf eure Handys runter und das erleichtert die Arztsuche, Krankenhaussuche. Direktabrechnung mit Krankenhaus oder Arzt. Wir hatten bisher noch niemanden im Krankenhaus. Mathilda, wie war es bei dir? Beim Surfen Schulter ausgekugelt?
Nein, ich hatte beim Surfen gleich am ersten Tag einen richtig fetten Sonnenstich. Das war nicht so angenehm. Aber ich war in Australien und ich meine, nee, Neuseeland und deren Gesundheitsversorgung ist genauso gut wie in Deutschland. Deswegen war das überhaupt kein Ding. Und ich habe ganz, ganz viele Medikamente bekommen. Und dann ging es ja auch wieder gut. Anders war es dann zum Beispiel in Indonesien. Da war dann wirklich ein interessanter Unterschied zu sehen, wie man auch in Krankenhäusern behandelt werden kann. Also es war schon eine sehr interessante kulturelle Erfahrung. So, aber ja, in den Haupt-Work-and-Travel-Ländern ist man da sehr safe.
Die Franzi hat jetzt gesagt, da haben wir einen Podcast gemacht über Freiwilligenarbeit und die sagte, da war eine Teilnehmerin, die hatte in Sri Lanka einen Blinddarmdurchbruch und ist aber alles super verlaufen. Und die sagte, sie hat das selbst betreut, weil die damals Ansprechpartnerin war. Und die sagte, in den Krankenhäusern, die wundern, die haben nicht die modernsten Geräte. Aber was eben dort von Vorteil ist, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die sagte, die Ärzte haben eine völlig andere Einstellung. Weil die kriegen eine andere Ausbildung, die sind mehr, also die kennen den Körper besser. Also die brauchen nicht die hochmodernen, ja, Apparaturen, die operieren dich eben anders und du fühlst dich sicher, weil die Ärzte dir das vermitteln. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Und ich sagte, da braucht man keine Angst haben, wenn man eben in ein Krankenhaus kommt und nicht die neueste Maschine von Siemens dasteht, bist schon in guten Händen. Und ich denke mal, das klappt. Wobei ich muss immer wieder sagen, ihr seid so robust. Und beim nächsten Mal setzt du dir einen schönen Hut auf beim Surfen und dann funktioniert das. Wie finde ich einen Job im Ausland? Dann würde ich, dazu sage ich gar nichts, mach nur mal ein Beispiel, Mathilda, wie war es bei dir? Du hast ja mal gesagt, der Lebenslauf ist das Wichtige. Ganz kurz mal so eine Abfolge. Du suchst dir einen Job, verhandelst, gehst raus und Montag fängst du an. Wie war das?
Mein erster Job zum Beispiel in Auckland in Neuseeland. Wir sind durch die Stadt gelaufen. Ich habe einfach erstmal so die Stadt ein bisschen entdecken wollen, habe einen ersten Aushang gesehen. Wir suchen Unterstützung. Ab so und so viel. Ja, so. Dann bin ich rein, war so, ja, hallo, ich bin gerade erst angekommen. Ich hätte total Lust, hier zu arbeiten. Der so, ja, hast du Vorerfahrung? Ich so, na ja, bisschen. Und dann meinte er, okay, komm morgen wieder, bring mir den Lebenslauf mit, wir reden. Dann bin ich am nächsten Tag wiedergekommen, habe gleich einen ganzen Stapel Lebensläufe ausgedruckt. Das ist immer wichtig. So könnt ihr dann durch die Stadt gehen, die einfach verteilen. Und wichtig ist auch immer persönlich, viel besser als online oder so euch zu melden, weil dann hinterlasst ihr halt Eindruck bei den Menschen, bleibt im Gedächtnis. Ja, und dann bin ich da rein, dann haben wir uns zusammengesetzt, er hat gesagt, so und so viel kann ich dir bezahlen. Ich war so, okay. Und dann haben wir einfach mal so ein Probearbeiten gemacht. Und es war auch direkt an einem Samstag komplett voll, am selben Tag, an dem ich das Vorstellungsgespräch hatte. Ich war wirklich überfordert und trotzdem war er so dankbar für die Hilfe. Deswegen hat er mich dann eingestellt. Und so habe ich noch am selben Tag angefangen zu arbeiten.
Hast du mal die Job-Datenbank gebraucht, wo es speziell Work-and-Travel-Jobs gibt? Die gibt es ja auch noch.
Ja, habe ich mir tatsächlich online mal angeschaut, weil es ist immer ganz praktisch zu sehen, wenn man vorhat, irgendwo anders hinzufahren, vielleicht auch in eine ländlichere Region, um zu sehen, gibt es da Jobs, suchen die dort auch. Kann man immer gucken. Dann habe ich mich auch mal für was online beworben, aber habe zum Beispiel nie eine Antwort bekommen. Dann habe ich halt gesagt, gut, die werden schon Jobs haben, bin hingefahren und bin auf die Farm und habe gefragt, braucht ihr mich? Und dann brauchten sie mich. Und das war, also hat auch geklappt. Und grundsätzlich läuft, wie gesagt, alles über das miteinander sprechen. Also in jeder kleineren oder größeren Stadt werdet ihr Aushänge sehen, werdet ihr gerade in den Hostels, wie du es gerade gesagt hast, werdet ihr Aushänge sehen. Das ist ja wirklich sehr natürlich, dass man auf solche Jobs stößt.
Hast du auch Insider-Tipps bekommen, wo man sollte mal hingehen arbeiten, weil überproportional bezahlt wird?
Ja, ich glaube, das ist saisonal dann immer, aber da kommen dann Leute auf dich zu und sagen so, boah, wie gesagt, jetzt gerade hier die Avocados sind reif, komm mit. Das ist zwar ein harter Job oder gerade auch also auf Baustellen arbeiten, ist schon irgendwie ein härterer Job, manchmal auch nachts zu arbeiten, das habe ich zum Beispiel nie gemacht, aber manche haben das gemacht und die haben bis zu $50 bezahlt bekommen. Das ist unfassbar, wenn man auch bereit ist, mal ein bisschen aus seiner Komfortzone rauszugehen. Und das ist natürlich immer schön, wenn man Menschen hat, die einem solche Tipps geben oder gerade auch ihren Job abgegeben haben und da wird jetzt gerade eine Stelle frei und da dort dann einfach direkt rein.
Ja, Laura, meine Schwiegertochter, Engländerin, die hat ja Australien auch Work and Travel gemacht. Und die war eben auch bei Baufirmen. Und da sagte, das hat mich so geprägt. Mir sind die Fingernägel um die Ohren geflogen. Und ja, aber die sagte, wir brauchten Geld. Die haben eben immer sehr viel gefeiert, hatten Hunger und mussten Geld verdienen. Okay. Wo werde ich während meines Aufenthaltes wohnen, Mathilda? Sollte man sich verlieben? Nein. Oder doch? Wo hast du gewohnt?
Okay, ich habe in einem Van gewohnt und er hieß der Firetruck, weil es sah aus wie ein Feuerwehrauto, weil er war knallrot. genau, also es war ein Van, den hatte ich dann gekauft vor Ort. Das ist super wichtig übrigens, das kann ich vielleicht noch zur Frage vorher sagen. Sucht euch keine Jobs von zu Hause aus, genauso wie ihr euch kein Auto von zu Hause aus suchen solltet. Das ist völlig unlogisch. Man muss vor Ort sein und erst mal schauen, was das für ein Angebot ist. Es bringt nichts, von zu Hause schon irgendwas zu versuchen zu organisieren. Ihr habt genug Zeit, wenn ihr ankommt. Genau. Es gibt Länder, da lohnt sich es mehr, ein Auto zu haben, zum Beispiel in Neuseeland, weil da die Infrastruktur sonst nicht so ausgebaut ist. Und da war es natürlich super praktisch, weil man lernt großartige Menschen auf den Campingplätzen kennen, man reist zusammen rum, das ist einfach nur toll. Aber es geht auch total, einfach nur mit Bussen zum Beispiel rumzureisen. In Australien sind diese Greyhound-Busse super bekannt und mit denen bin ich dann einfach 2 Monate rumgefahren, auch überhaupt kein Problem. Ja, deswegen, wie man das lieber möchte.
Ich hatte dich jetzt nach dem Wohnen gefragt. Du hast gleich mal die Reisemöglichkeiten erzählt.
Oh.
Also dein Feiertrag. Nein, das ist ja genauso wichtig. Du hast mir, ich glaube, bei deinen Busreisen in Australien hast du mir mal gesagt, abends setzt du dich rein, luxuriöser Bus, früh wachst du in einer anderen Vegetationszone auf. Das hattest du, glaube ich, mir mal gesagt.
Ja, ist
Richtig?
richtig. Ja. Und dasselbe ist ja auch mit dem Van. Also deswegen habe ich das gerade so automatisch verbunden. Das ist ja das Tolle. Man fährt mit dem Auto, mit dem Van und dann, wenn man irgendwo ankommt, irgendwie an einer Steilküste oder an einem Gletscher, dann denkt man sich, okay, hier bleibe ich heute Nacht und dann steht man da und dann schläft man halt in seinem Van und das ist das Tolle. Und ja, das mit den Bussen in Australien, das war wirklich super praktisch, weil man sich dann gleich noch eine Übernachtung spart und man steigt dann in diesen recht gemütlichen Bus ein und dann 13 Stunden später kommt man an und ist jetzt einfach in den Subtropen. Und das ist total toll. Also ja, und sonst habe ich in Hostels gewohnt, was natürlich auch ganz gut bezahlbar ist und man lernt einfach tolle Menschen kennen. Genau.
Du hast ja so eine wunderbare Sache mir erzählt, Hostel für Kosten Logis, was ich jetzt in unseren Beratungen immer weitergebe. Weil, wie gesagt, Mathilda, deine Aussagen sind für mich Gold wert. Damit bestreite ich fast jede Beratung. Wie hast du das gemanagt? Ich glaube, das war Melbourne, ne?
Genau, Melbourne, ja, in Australien, mein erster Stopp. Da habe ich dann einfach gefragt, ja, ich bin jetzt hier wahrscheinlich für ein bisschen länger, weil ich wollte mir eigentlich noch einen Job suchen und war so, ja, hey, kann ich nicht vielleicht dann hier wohnen und einfach ein bisschen mithelfen, damit ich mir die Kosten sparen kann, weil sonst kostet das halt so, boah, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht $30 oder so pro Nacht bis zu $60. Also es kann schon echt teuer werden. Dann meinten die, ja, okay, für 2 Stunden am Tag kannst du bei uns kostenlos wohnen. Und man hat auch nicht die blöden Jobs, also man muss keine Toiletten putzen oder so. Das kann man auch alles verhandeln, sondern ich habe halt dann einfach immer die Küche ein bisschen sauber gehalten oder habe mal ein bisschen beim Bettenbeziehen geholfen oder so. Also es war super entspannt und man hat gleich eine ganz tolle Community mit Leuten, die das auch machen. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Ja, Melbourne ist ja mit die teuerste Stadt in Australien, also da. Das sind, wie gesagt, Insider-Tipps, die Sie bei uns hier im Podcast erfahren, deshalb so wertvoll. So, liebe Mathilda, was haben wir denn noch? Wie verbessere ich meine Sprachkenntnisse? Du bist ja ein Sprachgenie, hattest aber auch deine Chaosphasen beim Kommunizieren, ganz kurz.
Ja, zum Beispiel mein erster Job in dem Café, hatte ich ja schon erzählt, direkt am ersten Tag auch. Und ich war halt super überfordert, ne, von der Situation. Ich hatte gefühlt noch Jetlag und bin direkt schon zum Arbeiten gegangen. Und ja, dann habe ich irgendwie, musste ich gleich die Kasse mit bedienen, was ich vorher noch nie getan hatte und habe wirklich mein Bestes gegeben. Aber bei der einen Kundin, da habe ich einfach dieses neuseeländische Englisch nicht so gut verstanden und ich war eigentlich ganz überzeugt von meinem Englisch. Ich hatte eigentlich das Gefühl, ich bin ganz gut jetzt so aus dem Abi rausgekommen, aber ich habe es gar nicht verstanden und dann habe ich ihr 3 riesige Menüs angerechnet. Dabei wollte sie 3 kleine Kaffee und ich habe es einfach nicht verstanden und da gab es wirklich die erste kleine Sprachbarriere, aber das war überhaupt kein Problem. Und dann haben wir drüber geredet und drüber gelacht und meistens fragen sie dann auch, ach, und was machst du denn hier aus Deutschland? Wie cool. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß, über diese Sprachbarriere hinauszukommen. Und es hat bei mir eine Woche gedauert und dann bin ich auch mit dem neuseeländischen Akzent klargekommen. Und mittlerweile habe ich den neuseeländischen Akzent auch, muss ich dazu sagen.
Was hast du nicht, Mathilda? Würdest du unseren Zuhörern auch mit auf den Weg geben, wenn sie Schulenglisch sprechen, dass das völlig ausreichend ist für so ein Auslandsjahr, weil viele trauen sich ja oftmals nicht, frei Englisch zu sprechen? Kannst du mir bestätigen, man braucht keinen Sprachkurs vor Ort belegen oder in Deutschland noch belegen, dass Englisch ist völlig ausreichend, weil man es ja auch 24 Stunden am Tag hört?
Auf jeden Fall. Also man sollte sich vielleicht nicht unbedingt nur mit deutschen Work-and-Travelern umgeben, sondern auch mal bereit sein, ein bisschen die Sprache zu sprechen. Das werdet ihr aber sowieso im Job. Und ich meine, ihr habt ja nicht vor, irgendwie in der Politik mitzuarbeiten oder so, wo ihr ein besonderes Vokabular braucht, sondern es ist meistens sehr machbar, was ihr da sprechen werdet. Also da kommt man schnell rein.
Na, vor allen Dingen ist es ja auch so für die Unternehmen, das bestätigen mir auch die Unternehmer, die bei uns am Tisch sitzen, für die ist es eben wichtig, dass sie eben diese Umgangssprache sprechen, dass man eben Ironie versteht, Witz versteht und du jetzt noch dein Special Neuseeland Englisch hast, dann sind das natürlich alles Sachen, die im Vorstellungsgespräch überzeugen werden. Brauche ich spezielle Qualifikationen und Erfahrungen, um mein Work-and-Travel-Jahr zu meistern? Mathilda.
Nein. Also meiner Meinung nach nicht. Ich hatte keine. Es kann von Vorteil sein, wenn man zum Beispiel mal eine Schwimmausbildung gemacht hat oder so ein Rettungsschwimmerabzeichen hat oder sowas. Oder zum Beispiel schon mal an einer Bar gearbeitet hat und dann so ein Barista-Abzeichen hat. Sowas ist super, weil man dann natürlich easier an Jobs kommt, die besser bezahlt werden. Aber grundsätzlich, die meisten von uns kommen einfach gerade aus dem Abi, haben maximal ein bisschen Arbeitserfahrung, aber sonst noch nichts und das ist auch überhaupt kein Problem.
Grundsätzlich, wir haben einige wenige, wird jetzt aber mehr werden, die eine abgeschlossene Berufsausbildung haben, beziehungsweise einen Bachelor. Dann sagen wir, oftmals gibt es das jetzt schon, fein Englisch übersetzen lassen, mitnehmen und dann mal 2, 3 Monate in den Job arbeiten, weil gerade im Ausland man sehr interessiert ist an deutschem Know-how, weil unsere Berufsausbildung ist nun mal die beste, auch was das Studium betrifft, und dass man dort eben mitarbeitet. Du hast ja zum Beispiel, wo hattest du mitgearbeitet? Das war am Goethe-Institut.
Genau, in Auckland, ja.
Ja, das sind eben dann auch so Sachen, wo man Netzwerke kann aufbauen. Wir hatten auch einen, der wollte Informatik studieren, hat in Kanada dann auch so eine Art Praktikum gemacht, 12 Wochen, hat eine App mitentwickelt und dann wurde ihm gesagt, wenn du mit deinem Studium fertig bist, bewirb dich gern bei uns, wir nehmen dich. Weil man lernt sich kennen und das sind dann eben auch die internationalen Netzwerke, die dir dann weiterhelfen. Alles organisiert über LinkedIn, aber dann sage ich auch noch was in den Beratungen dazu. Wie organisiere ich meine Reise am besten? Das Nonplusultra ist natürlich, zu Bildungsstock zu kommen und ein Rundum-Sorglos-Paket zu erhalten. Mathilda hatte ja ein Highschool-Jahr Kanada mit uns schon gemacht und Mathilda wusste alles besser und hat gesagt, ich mache das jetzt mal ganz für mich allein. Ich will das ausprobieren, was ich natürlich fantastisch fand, weil ich wollte dann mal die Reaktion hören, als sie zurückkam. Was würdest du empfehlen, jungen Menschen, die noch nie ein Auslandsjahr gemacht haben? Du warst ja schon mal ein bisschen, in Anführungsstrichen, vorbelastet durch Kanada, kanntest dich international aus. Was würdest du empfehlen? Auch jetzt bei dir würdest du im Nachgang sagen, hätte ich ein paar Sachen mehr im Vorfeld mir organisieren lassen, wäre es vielleicht noch entspannter gewesen oder hätte ich Zeit für anderes gehabt?
Ja, also es hat mir halt wirklich einfach so sehr geholfen, dass ich schon mal ein Jahr weg war. Das hat mir schon wirklich auf jeden Fall eine Form von Unabhängigkeit gegeben, sonst hätte ich mir das nicht zugetraut. Und ich kann auch einfach jedem empfehlen, die Hilfe anzunehmen. Also niemand verlangt von euch, dass ihr einfach ein komplettes Jahr alleine plant. Das hilft auf jeden Fall, wenn man jemand hat, der nochmal über die Flüge rüberschaut, über die einzelnen Visa-Ansprüche, die da gestellt werden und so weiter. Auch gerade was Impfungen angeht und so, ist es immer gut, wenn man jemanden hat, der eine kleine Checkliste hat und einem da ein bisschen helfen kann. Da hilft dann zum Beispiel Bildungsdoc. Ich denke, also ich fand es natürlich sehr praktisch, dass ich auch immer Horst wusste, dass ich ihn auf der Durchwahl habe. Ich konnte ihn ja auch immer anrufen, wenn was war. Aber genau, also nehmt die Hilfe auf jeden Fall an. Ich hätte vielleicht früher anfangen soll zu planen, weil ich habe dann wirklich neben dem Abi musste ich das alles machen und dadurch wurden vielleicht auch die Flüge ein bisschen teurer und so weiter. Und auch wenn man dann vor Ort ankommt, habe ich relativ lang gebraucht, um um mein Konto zu eröffnen. Da wird einem auch geholfen bei dieser ersten Woche, in der man ankommt. Da kriegt man dann Unterstützung bei, auch bei einer Steuernummer und so weiter. Und das musste ich mir halt alles erstmal selber zusammensuchen. Es hat also tendenziell ein bisschen länger gedauert. Genau.
Vielleicht eins, das ist jetzt nicht das große Ding, aber ich merke in den Augen von Eltern und Schülern, dass es doch sehr beruhigend ist. Eltern und Schüler bekommen so eine Art Notfallrufnummer, 24 Stunden erreichbar. Und manche brauchen die, aber die sagen, es beruhigt dich schon, wenn mal irgendwas ist, kannst du eben jemanden anrufen. Wobei ich natürlich auch immer wieder sage, Notfallrufnummer hat man immer im Gepäck. Aber ansonsten, Mathilda, nie ist unter Menschenverstand. Wenn mal was ist, mit Einheimischen sprechen, muss ich auf irgendwas Obacht geben. Sind hier gewisse Risiken? 100% Sicherheit wird es nicht mehr geben. Aber wenn ich mich mit den Einheimischen unterhalte, dann bist du natürlich auch im Hostel oder du mit deinem Feuerwehrtaxi unterwegs, dass du dann mit Leuten am Lagerfeuer sprichst. Das gibt ja dir ja dann auch für später mal die Sicherheit, durch die Welt zu chatten ohne Ängste, weil du dir sagst, ich komme überall klar. Und wenn ich mal sprachlich nicht klarkomme, dann habe ich noch meine Hände und Füße und dann passt die ganze Sache. Wie viel kann ich im Ausland verdienen? Ich würde mal sagen, so wie du das vorhin schon gesagt hattest, du konntest damit alles finanzieren, deine Lebenshaltungskosten, dein Benzin und so weiter. Was sollte ich unbedingt einpacken?
Auf jeden Fall nicht zu viele Klamotten. Da hat man ja immer die Tendenz zu, den Rucksack direkt erstmal voll zu packen. Versucht wirklich Platz zu lassen, weil es kommen so viele Erinnerungen dazu. Es wird voll genug. Packt euch nicht zu viel ein. Packt euch auch wetterfeste Klamotten ein. Also ich habe zum Teil dann nochmal Sachen nachgekauft, die ich zu Hause vielleicht nicht so hatte. Eine gute Regenjacke und so weiter. Einfach ein bisschen schauen, wie werden die Wetterbedingungen so, wo ich hin will. Und sonst hatte ich so eine kleine Reiseapotheke eben. Dann hatte ich so Notfallnummern und sowas hatte ich mir aufgeschrieben. Dann hatte ich auch so kleine so ein kleines Nähset und sowas. Aber das ist alles sowas, was man halt auch vor Ort dann besorgen kann. Das ist überhaupt kein Problem. Und sonst, manchmal kann es von Vorteil sein, einen Schlafsack zu haben. Aber muss man auch schauen, ob das noch den Platz wert ist. So, bei mir war es das nicht. Genau. Also, ja.
Ja, prinzipiell ist es ja so, dass weltweit Secondhand eine große Rolle spielt. Das hast du ausgeprägt in Work-and-Travel-Ländern. Und dann ist es ja oftmals auch so, ich weiß nicht, welche Erfahrung du gemacht hast, dass die Markenanbieter, wir haben früher auch immer empfohlen, gutes Schuhwerk und so weiter. Also sagen die Rückkehrer, du bekommst alles. Die machen gute Angebote für Work-and-Traveler. Das kannst du dir eigentlich alles sparen. Was immer eins vielleicht ist, gerade wenn wir beim Einpacken sind, wir empfehlen auch immer alles, was so jetzt Ausweis ist, also was so deine persönlichen Dokumente sind, nochmal aufs Smartphone abspeichern. Dann hat mir eine mal eine Empfehlung gegeben, in Frankreich hatte die ihr Smartphone über der Brücke im Fluss verloren. Das war natürlich unwiederbringlich. Und die sagte, immer die Dokumente ausdrucken, einschweißen, also wasserdicht. Und das kann man dann ruhig mal am Körper tragen. Wenn irgendwas ist, wenn ihr mal was verliert, das kann immer mal passieren, dass ihr eben auf die Botschaft geht und die können euch sofort neue Dokumente ausdrucken. Manche wollen ja Laptop mitschleppen, Tablet, reicht das Smartphone?
Reicht auf jeden Fall. Ich hatte mein iPad noch dabei, für diese kleinen Extras, wie zum Beispiel im Van dann abends noch Netflix schauen zu können. Solche kleinen Sachen. Oder ich habe mich zum Beispiel auch aus dem Ausland für meine Studienplätze beworben. Da war es auch von Vorteil, das dabei zu haben. Aber auf gar keinen Fall einen Laptop. Und also selbst ein iPad ist schon ein relativer Luxusgegenstand. Das kann man auch auf jeden Fall drauf verzichten. Und einfach in eine Bibliothek gehen und dort einen öffentlichen Computer nutzen, so.
Netflix-Filme auf Deutsch gehört, damit du die deutsche Sprache nicht verlernst. Aber ganz interessant nochmal, weil das ein wichtiger Punkt, der hier nicht steht. Gerade weil wir ja in der Mehrzahl Abiturienten haben, sag mal ganz kurz nochmal was zu deinen Studienbewerbungen online und dein Auswahlgespräch. Dass man das alles online machen kann.
Meine Bewerbung, ja, also es gibt ja meistens so eine Deadline, das ist eigentlich immer der 15.07., wo man sich eben für alles Mögliche bewerben kann. Ich habe ein Jahr lang auch wirklich gebraucht. Also es hat mir wirklich geholfen, dass ich dieses Jahr noch hatte, mich so ein bisschen zu orientieren, was ich studieren möchte. Und dann hatte ich mir die rausgesucht, alles eben übers Internet offensichtlich. Gibt es ja Portale, wo man sich die 21.000 Studiengänge anschauen kann. Und ja, dann habe ich mir das eben alles rausgesucht, habe dann Bewerbungen geschrieben, habe die dann in Australien abgeschickt, hatte dann in Indonesien das Bewerbungsgespräch online alles. Und ich brauchte nichts vor Ort oder irgendwas. Also das hat alles geklappt aus der Entfernung.
Genauso ist es, man braucht nicht mehr nach Hause kommen. Was mache ich, wenn ich krank werde? Würde ich vorschlagen, zum Arzt zu gehen. Vielleicht wichtige Zusatzbemerkung, Podcast anhören. Zumindest bei unserer Auslandskrankenversicherung, bei Hanse Merkur, habt ihr dann Apps. Dann kontaktiert ihr die Auslandskrankenversicherung und sagt, hier, ich habe das und das Wehwehchen. Ich würde jetzt zum Arzt gehen und gut, manchmal ist die Kostenübernahme nicht gleich, wenn es Kleinigkeiten sind oder wenn man in der Apotheke Arznei kauft, dann bezahlt man das selbst, reicht es online ein, bekommt dann innerhalb einer Woche das Geld zurück. Aber wenn es jetzt schon größere Sachen sind, beziehungsweise ihr seid beim Arzt, dann ruhig mit dem Arzt auf die App gehen, dass dann eine Kostenübernahme stattfindet. Wie gesagt, die Auslandskrankenversicherung, denn die Krankenkasse immer informieren, dass dann die Regulierung klappt. Und oftmals ist es so, dass sie dann eben mit Krankenhaus oder Arzt eine Direktabrechnung machen. Und kann ja auch mal sein, dass ihr gerade wenig Geld zur Verfügung habt, weil ihr wieder die ganze Woche durchgefeiert habt. Und dann geht das auch. Wie sicher ist Work and Travel? Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht mehr. Hattest du irgendwann mal das Gefühl, in den drei Ländern, Australien, Neuseeland, Bali oder Indonesien besser gesagt, dass du dich unsicher fühlst, dass du Angst hattest? Gab es da Situationen, wo du, ja, wo dir etwas unwohl war?
Mit anderen Menschen nie. Ich hatte einmal, aber das ist halt einfach, das kann einem in jedem Land passieren. Es wurde einmal in mein Auto eingebrochen. Das war aber auch dumm, weil ich hatte auf einem Parkplatz, wo die dann auch immer ganz groß stehen haben, passt auf eure Sachen auf, hatte ich ein Fenster angelehnt gelassen. Und da haben die Leute halt einfach reingegriffen und Zeug mitgenommen. Und ich hatte großes Glück, dass es halt irgendwie nur meine Waschtasche war, so. Das war nicht so schlimm. Aber es war natürlich trotzdem irgendwie ein blöder Moment, weil es auch eine Region war, wo die Leute vielleicht nicht so viel Geld hatten. Und deswegen haben die da auch immer vorgewarnt, dass man da einfach ein bisschen guckt. Aber das sind Dinge, die passieren dann, also könnten einem in jedem Land passieren. Und da wäre ich nicht in Deutschland sicherer vor gewesen. Also das ist ja auch ein bisschen meine eigene Schuld gewesen. Deswegen, ja.
Vielleicht war es so ganz anders. Die Leute wollten deine Wäsche waschen und wo sie es haben sie zurückgebracht, warst du schon wieder weg. Wie werde ich bezahlt? Das ist vielleicht noch wichtig. Ich habe öfters gehört, jeden Freitagabend gibt es einen Gehaltscheck und die Überweisung. Bei dir kann ich mich erinnern, war es 14-tägig. Kurz mal dazu, wie wurdest du bezahlt? Es wurde aufs Konto überwiesen oder Cash in the Tash?
Nee, immer Konto ist auch wichtig. Ich meine, ihr wollt ja auch nicht schwarz arbeiten. So, deswegen ist schon gut, wenn ihr ein Konto, also ihr müsst auch ein Konto haben, um überhaupt erstmal irgendwo anfangen zu können zu arbeiten. Ihr braucht eben auch diese Steuernummer, weil ihr müsst halt auch Steuern zahlen. Die könnt ihr euch übrigens am Ende des Jahres auch zurückzahlen lassen, wollte ich noch dazu sagen. Das ist wichtig. Könnt ihr euch bei Bildungsdoc zu beraten lassen. Genau, aber ihr müsst halt diese Steuern zahlen und deswegen ist es wichtig, dass ihr das über das Konto laufen lasst. Und dann gebt ihr das am Anfang beim Bewerbungsgespräch eben mit an, das Konto. Und dann, ich habe alle 2 Wochen meistens, alle 2 Wochen so einen Payslip bekommen. Da stand dann drauf, so und so viel hast du verdient. Und dann wurde es am nächsten Tag auf mein Konto überwiesen. Und das war überhaupt kein Problem. War super.
Letzte Frage. Was mache ich nach meinem Work and Travel Aufenthalt? Weinen, Mathilda?
Auf jeden Fall. Ist mir auf jeden Fall auch so gegangen. Auch immer wieder, wenn ich jetzt, ich habe dann angefangen, riesige Fotoalben zu kleben und dran zurückzudenken und in Erinnerungen zu schwelgen. Und auch jetzt so, manchmal, wenn ich jetzt in der Prüfungsphase hier in der Hitze sitze und mir denke, boah, was habe ich heute vor einem Jahr gemacht? Da war ich am Meer und war tauchen mit Schildkröten. So, ja, ist traurig, aber auch schön, daran zurückzudenken. Und ich denke, wenn man mal im Ausland war und diese unglaubliche Unabhängigkeit erlebt hat, dann wird es sich immer wieder dahin entwickeln, dass man wieder ins Ausland geht. Also bei mir zum Beispiel nächstes Jahr gehe ich ins Auslandssemester. Da freue ich mich schon riesig drauf. Das wird dann einfach ein Teil von euch, diese Liebe fürs Ausland. Und ja. Genau, das gehört dazu.
Liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie konnten wieder einiges rausnehmen. Liebe Mathilda, du hast uns wieder viel Know-how rübergebracht. Ich denke mal, die Zuhörer können davon profitieren. Wie jedes Mal, Mathilda, danke, danke, danke. Die letzten drei Sätze gehören dir. Was möchtest du unseren lieben Zuhörern mit auf den Weg geben? Endlich mal den Hintern hochzukriegen, aus dem Alltag auszubrechen und das Leben zu genießen. Formuliere es bitte in deinen Worten.
Ja, danke, Horst. Also danke auch fürs Zuhören an alle, die heute bis jetzt zugehört haben. Also auf jeden Fall, ich wünsche jedem von euch und von Ihnen, dass ihr mal ins Ausland kommt. Und ich kenne das selber von mir und ich kenne es auch, dass es einen ein Leben lang begleitet, dieser Trott, dass man denkt, ach ja, es ist aber auch nervig, das zu organisieren. Es ist so wenig Organisation. Und wenn man dann mal da ist, dann hat es sich so sehr gelohnt. Also ich kann euch einfach nur empfehlen, kriegt euren Hintern hoch und macht es einfach. Ich hatte nur großartige Erfahrungen damit und dieses Zögern, das dann geht zu Bildungsdoc, lasst euch beraten, ihr merkt nach einer Stunde, das ist überhaupt kein Ding. Jeder Mensch kann das machen, jeder Mensch auch jeden Alters. Das ist auch wichtig dazu zu sagen, ihr seid nicht zu alt dafür, ins Ausland zu gehen. Auf, im Gegenteil so. Umso besser, dass ihr es dann euch traut und dass ihr es dann macht. Ja, also ich wünsche euch allen, dass ihr das auch mal erleben könnt und auch, dass so ein toller Teil eures Lebens werden kann wie meiner. Und ich erinnere mich an jeden Tag, den ich im Ausland war, gerne zurück. Also würde ich sagen, sehen wir uns ja vielleicht mal bei Bildungsdoc. Das fände ich schön. Und dann macht's gut.
Mathilda, wir sehen uns oder unsere Zuhörer können dich erleben bei Messen und Veranstaltungen, so da, wie es deine Zeit zulässt. Ein Insider-Tipp noch, liebe Zuhörer, auf unserem YouTube-Kanal, aber auch auf unserer Webseite haben wir die Sommermonate genutzt mit Mathilda, haben wunderschöne Kurzvideos gemacht, 40 Sekunden. Das ist genau die Zeit, wo jeder 100% konzentriert ist. Wir haben wunderbare Kurzprogramme jetzt kombiniert, Sprachreisen mit Woofing, beziehungsweise andere Kombinationen, schauen Sie sich ganz einfach an. Fangen Sie klein an, mit 2 Wochen, 2 Monaten, je nachdem. Und dann machen Sie mal das große Jahr. Und ja, Mathilda, ich freue mich auf unseren gemeinsamen nächsten Auftritt. Dich entlasse ich erstmal in die Sommerpause. Und dann sehen wir uns wieder. Liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Alles Gute für Sie. Tschüss.
Tschüss.